Familienkultur fördern. Heute wollen wir und die nächsten Male, wenn ich dran bin, wollen wir uns ein wenig wieder mit Familienkultur innerhalb der Gemeinde beschäftigen. Wir haben schon vor der großen Krise jetzt, ich möchte dieses Wort fast nicht mehr in den Mund nehmen, aber es ist halt so, Corona ist halt immer noch ein Thema, haben wir über Familie nachgedacht, innerhalb der Gemeinde und auch deine Familie, wie du sie kennst. Und irgendwie, denke ich, ist es wichtig, dieses Thema immer wieder reinzuholen, weil es wichtig ist für unsere Beziehungen. Deswegen wollen wir heute fragen, einen Punkt wollen wir uns anschauen, wie können wir Familienkultur fördern, wie können wir das praktisch tun. Und die meisten kennen diesen Bibelvers und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigentum, sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Das ist ein Satz, der die Atmosphäre der ersten Gemeinde in Jerusalem widerspiegelt. Diese Atmosphäre hielt ein paar Jahre an, aber nicht auf Dauer. Schade. Auch diese Atmosphäre ging schon in Jerusalem dann, nach etlichen Jahren langsam verloren. Und in den Briefen, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, spüren wir und merken wir, dass dieses nicht mehr ganz so vorhanden war. Aber wir wollen festhalten, das ist Gottes Plan und Ziel für eine Familie zu Hause bei dir und eine Gemeindefamilie, egal wo du vielleicht herkommst. Das ist Gottes Plan und Ziel. Wenn wir das Wort Familie hören, da haben wir unsere eigenen Vorstellungen. Und wenn du die Bibel untersuchst, dann kann es sein, dass du sehr überrascht wirst, wenn du die Bibel auf das Stichwort Familie hin untersuchst. Wir in der westlichen Welt, wir haben, wenn wir Familie hören, als erstes so im Blickpunkt Papa, Mama, Kind. Und das ist völlig in Ordnung, weil das ist der kleinste Kern einer Familie. Aber ich hab mir die Mühe gemacht, einfach mal die Bibel auf diesen Begriff zu untersuchen und war es mal enttäuscht, weil das Wort Familie in dieser Form kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Du findest es nicht im Alten und Neuen Testament. Deutsche übersetzen es so, aber wenn du dann näher nachschaust, steht dieser Begriff beim hebräischen und griechischen Wort Familie, steht dieser Begriff Familie gar nicht da. Im Hebräischen steht zum Beispiel für Familie Sippe, Clan, das ist auch so ein Ding, was negativ belegt ist, ne? So Clan, Kuckucksclan und ja, und das sind so Familien in anderen Kulturen, die beherrschen jetzt schon. Aber die Bibel spricht wirklich vom Clan, von Gruppen, von Blutsverwandtschaft. Und ein Wort, was du häufig findest für Familie, ist Haus. Aber Haus nicht so sehr gemeint als Gebäude, sondern Haus mehr gemeint als eben Familie. Ne? Josua hat damals gesagt, nachdem er alt geworden war, große Teile des Landes Kanaan eingenommen waren, hat er vor dem Volk Israel gesagt, wem wollt ihr dienen? Die haben schon wieder angefangen rumzuspinnen und andere Götter und diesen ganzen Mist. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus. Und da hat er nicht sein Gebäude gemeint, vielleicht in Jericho, da gab es schon Steinhäuser. Er hat gemeint, ich und mein Haus. Und da war er mindestens Großvater. Er hat gemeint, sich, seine Kinder, seine Enkelkinder und vielleicht auch seine Urenkel. Mal gut, einfach zu sehen. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Familie in der Bibel immer, ohne Ausnahme, mindestens 3 Generationen beinhaltet. Deswegen sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams. Okay, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass die Bibel immer in diesem Bild spricht. Und wir brauchen nicht lange darüber zu reden. Wir wissen, dass Gott als Atmosphäre, als Kultur in seiner Gemeinde, in seinem Leib, das Ding mit Familie ganz hoch hält. Deswegen nennt er dich und mich seine Kinder. Und wir sagen untereinander, Bruder und? Und deswegen sind die ganzen Briefe im Neuen Testament so geliebte Brüder. Und du darfst ja auch in Klammern dahinter schreiben, geliebte Schwester. Aber die Kultur der damaligen Zeit bei Paulus, die haben immer nur die Männer angesprochen. Das war noch nie auf Gottes Herzen, aber das ist so. Und es ist auch so in unserer Bibel. Aber wir dürfen sagen, geliebte Brüder und geliebte Schwestern. Okay? Vor Gott sind wir auf einer Ebene. Da gibt es nichts Hohes und nichts Tiefes. Also Josua hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das findest du auch. Das findest du auch dann im Neuen Testament immer diese Dreiergeneration. Ne? Die Pharisäer, die dann Jesus ein Stück beobachtet hatten, sagten, ist dieser nicht Jesus, Generation 1, der Sohn von Josef, Generation 2, und dessen Eltern wir kennen. Also ich meine, Josef war Zimmermann, der hat in diesem Dorf, das war einfach damals so, wahrscheinlich in jedem Haus irgendein Fenster gebaut oder irgendeinen Tisch, irgendein Möbelstück. Also ich würde heute sagen, wenn jetzt, was weiß ich, Jesse sehe ich heute nicht, aber ich nehme mal das Beispiel, Jesse, ist das nicht die Tochter von Romy und André? Und mir würde im Traum nicht einfallen, die Eltern vom André noch dazu zu nehmen. Ist es nicht die Tochter von Romy und André? Der André ist doch der Dachdecker. Der hat sogar schon bei mir was gemacht. Das würden wir heute so sehen. Warum? Weil wir diese Zweiergeneration sehen. Verstehen wir? Mama, Papa, Kind. Und die Bibel, das ist wichtig für uns als Gemeinde. Das ist wichtig. Die sieht das immer. Deswegen habe ich dieses wunderbare Bild genommen. Ne? Jesus, Josef, die Eltern. Okay? Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben, vielleicht sehe ich sie jetzt. Ach, ich gucke hier gar nicht drauf. Sagt er benutzt ein sehr krasses Wort. Er sagt, wer nicht Vater und Mutter hasst, und dieses Wort hassen meint, wer sie mehr liebt wie mich. Also wer ihnen nicht den zweiten Platz gibt und mir den ersten Platz, ist meiner nicht wert. Aber der Textzusammenhang sagt, wer nicht Vater und Mutter hasst, eine Generation, okay, Ehepartner, Frau, zweite Generation, Kinder, dritte Generation. Wieder nimmt Jesus dieses Bild von Vater, Mutter, Kinder. Wir kennen das, Vater, Mutter, Kind, und die erweiterte Familie ist für uns natürlich auch Opa, Oma, Neffen, Nichten, Cousins, Cousins, Tante, Onkel und so weiter. Das ist wichtig. Das ist von daher wichtig, ihr Lieben, weil ich glaube, dass, und wir haben das oft gehört, dass in dieser Krise etwas passiert, etwas sehr Positives. Familien werden wiederhergestellt. Ich habe gehört, dass einige Leute angefangen haben, uns zu sagen, hey, als wir uns nicht mehr versammeln durften, haben wir angefangen, uns mit unseren Kindern Sonntag zu versammeln und haben Kinderlobpreis gemacht und haben irgendwie Bibelgeschichte, und wir hatten einen kleinen Familiengottesdienst. Das ist so super. Gott stellt Familie wieder her. Macht das weiter. Macht es weiter. Nehmt euch eine Zeit in der Woche, wo ihr mit euren Kindern Gott feiert. Auf die Art und Weise, wie es Kinder verstehen. Auf der anderen Seite spüre ich, und das spüre nicht nur ich, ich bin auch mit vielen anderen Leuten in anderen Gemeinden in Kontakt, dass diese Krise es irgendwie schaffen will, Beziehungen auseinanderzubringen. Innerhalb von Gemeinschaften. Wir sind gezwungen, auf Abstand zu gehen, und das hat manchmal zur Folge, dass unbewusst auch unsere Herzen auf Abstand gehen. Aber Gott möchte, dass diese Atmosphäre, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, wieder zunimmt in unseren Gemeinden. Und das ist wichtig, dass wir das im Blick haben. Und es ist der Gedanke, den ich euch heute mitgeben möchte. Wisst ihr, vor 2 Tagen bin ich nachts aufgestanden, weil es so wunderbar geregnet hat. Ich habe den Regen gehört, bin rumgelaufen, und ich bin aufgestanden. Und das ist kein Witz. Das ist, ja, auch was Gutes. Ich bin aufgestanden und ich hatte diesen Vers in meinem Kopf. Ich weiß nicht, woher der kam. Diesen Vers. Sie waren ein Herz und eine Seele. Bin ich zu meinem Fenster gegangen, habe dem Regen zugeschaut und dieser Vers war immer in meinem Kopf. Sie waren ein Herz und eine Seele. Es hat mich beschäftigt und mit einmal hatte ich diesen Gedanken und ich glaube, es war wirklich der Heilige Geist, der mich gefragt hat, wer waren denn Sie? Dann habe ich nachgeschaut und wir haben es ja vorhin gelesen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und ich habe das immer so verstanden und es ist auch die korrekte Verstehensweise, die Menge der Menschen, die Jesus aufgenommen hat in ihr Leben, die gläubig geworden sind an Gott. Nun wissen wir alle, wenn du das Wort Glauben eingibst ins Bibelprogramm und suchst eine Übersetzung, da gibt es ein Hauptwort dafür. Glauben ist gleich Vertrauen. Amen. Glauben ist nichts anderes als schlichtes Vertrauen. Also die Menge, die angefangen hat, weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben, Gott zu vertrauen, hat es geschafft, mit damals rund 10.000 Menschen ein Herz und eine Seele zu sein. Und das hat natürlich mein Verstand gesprengt. Ich denke, das sprengt auch dein Verstand. Das kriegst du nicht in die Birne, wie du mit 10.000 Leuten so eine Beziehung aufbauen kannst, dass du so ein Vertrauen hast, dass du sagst, okay, ich habe dich zwar erst dreimal zum Gottesdienst gesehen, aber wenn du mein Auto brauchst, hier hast du den Schlüssel. Schläg das mal um. Würde niemand von uns machen. Ich auch nicht. Und dann habe ich natürlich drüber nachgedacht, habe gedacht, Herr, wie kann so eine Atmosphäre entstehen? Weil in meinem Denken ist, Vertrauen muss man sich verdienen. Und das ist auch so zum Teil. Aber es gibt Situationen, da kannst du dir Vertrauen nicht verdienen, sondern da muss Vertrauen gefördert werden, indem man vertraut oder sich zu entscheiden zu vertrauen, wie auch immer. Und dann habe ich begriffen, also das ist jetzt meine Sichtweise, ich habe begriffen, dass die Menschen irgendwie das so in ihrem Verstand, in ihrem Herzen geklärt haben müssen, dass sie gesagt haben, jeder, wo ich sehe, du vertraust Gott, dann vertraue ich dir. Also verstehst du? Die Menge der gläubig gewordenen war nicht nur eine Menge, die Gott vertraut hat, sondern sie haben auch sich untereinander geglaubt, vertraut. Keiner sagt Amen? Okay. Musst du auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Familienkultur fördern wollen in einer Gemeinde und gezwungen sind, auf äußerlichen Abstand zu gehen, dass es der innerliche Abstand beginnt mit einer Entscheidung meines Herzens, einer André zu vertrauen. Dann weiß ich, dass der André manchmal Knöppeln trägt, die mir überhaupt nicht passen. Ne? Meistens drückt er dann die Knöppeln, die den Sound sehr leise machen, aus meiner Sichtweise. Und viele andere sagen, endlich mal ist es nicht so laut, dass einem die Trommelfelle platzen. Na, so soll es auch nicht sein. Aber wenn ich ihm vertraue, dann vertraue ich ihm nicht deshalb, weil er alles richtig macht und weil er alles genauso denkt wie ich, sondern weil er Gott vertraut. Ich vertraue ihm, weil er Gott vertraut. Und diese Entscheidung muss ich treffen in meinem Herzen. Für jeden Einzelnen. Und du musst die treffen, wenn du dich umschaust. Weil wenn du dich umschaust, dann siehst du Familie. Der erste Punkt, diese zwei Dinge, möchte ich, dass du die mitnimmst. Schau dich einfach mal um. Tu mal deinen Kopf nach hinten, jetzt in dem Augenblick. Schau dich mal um. Alles, was ihr seht, dreht euch einfach mal um. Das, was ihr hier seht, das ist Familie, das ist kein Club, das ist nicht einfach nur EFG Rodewisch, sondern das ist Familie Gottes. Das ist Familie Gottes. Da sind heute ein paar Kreizer dabei. Da sind Leute dabei, die gehören zur Herzfabrik. Das ist so normal. Das ist Familie Gottes. Hört ihr das? Und es muss wieder hinein in unser Herz. Wir müssen das wieder reindrücken, indem wir wieder sagen, hey, du bist mein Bruder und meine Schwester. Warum? Weil du sagst, dass du Gott vertraust. Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen. Und so fangen wir an, Vertrauen zu fördern. Und dann wird es immer geben, die dieses Vertrauen in Frage stellen. Das sind Dinge, werden Dinge gesagt, wo man Zweifel hat. Wieso sagt er das? Wieso sagt die das? Wieso kommt das? Dann gibt es nur einen Weg. Nur einen Weg.
Darüber reden. Misstrauen aus dem Weg schaffen. Seid ihr noch da? Das ist der einzige Weg. Ihr Lieben, das ist der einzige Weg, der die Atmosphäre Gottes wiederherstellt. Du bist mein Bruder und du bist meine Schwester und wir reden darüber und ich vertraue dir, weil du Gott vertraust. Und dann kann es passieren, dass die Menge der Gläubigen langsam sich entwickelt zu einem Herz und einer Seele. Und die erste Frucht, die verschwindet, nicht die erste Frucht, die hervorkommt, Egoismus. Das Maß an Egoismus sinkt. Niemand sagte mehr, das ist aber meine. Das geht dich nichts an. Na? Sondern das ging runter. Muss jeder ein Stück selber sehen, wie er mit dieser Herausforderung umgeht. Ich habe damit zu tun in meinem eigenen Leben. Und ich glaube, jeder wird da einen guten Weg finden. Nimm das mit. Ich möchte euch in die kommende Woche schicken mit diesen Gedanken, dass du vielleicht, ich weiß, der Dirk hat schon viele Hausaufgaben aufgegeben, mit segnet eure Nachbarn, segnet drei Personen oder wie auch immer. Haltet das bei, das ist so eine gute Sache. Ich erlebe das auch zu Hause. Aber dass du vielleicht nochmal dir Zeit nimmst, jeden Tag, lasst uns das mal ein paar Wochen ausprobieren. Als Gemeinde, jeden Tag 30 Sekunden für deine Gemeindefamilie zu beten. Nur 30 Sekunden. Stell dir mal vor, wenn wir als EFG jeden Tag 30 Sekunden beten würden, kommen wir, ich habe das mal ganz grob überschlagen, auf locker eine Stunde Gebet jeden Tag für die EFG Rotewisch. Verstehst du das? Wenn du 30 Sekunden hochrechnest bei den Leuten, die das tun, die zur Gemeinde gehören, kommst du, stell dir mal vor, was passiert. Jeden Tag wird eine Stunde für die Gemeinde gebetet. Ich weiß, es wird noch mehr gebetet, weil einige beten sowieso grundsätzlich schon länger für die Gemeinde. Aber nimm dir mal 30 Sekunden und bet für deine Gemeindefamilie. Ich sag dir, wir werden uns in ein paar Monaten nicht wiederfinden, welche Atmosphäre unter uns herrscht. Ein Herz und eine Seele. Amen. Gott will uns segnen. Danke, Vater. Vater, so bete ich. Vielleicht können wir nochmal aufstehen, wenn du dazu in der Lage bist. Vater, ich bete, dass du kommst mit deiner Freude und deinem Frieden. Und ich danke dir, dass Familie deine Idee ist. Und ich danke dir, dass alles, was sich gegen Familie stellt, ob das private Familie ist, Gemeindefamilie ist, legt sich mit dir persönlich an, weil es ist deine Idee. Und so hilf uns, dass wir verstehen, dass du größer denkst über Familie, wie ich das oft denke und wie das oft in meinen Vorstellungen existiert. Und ich danke dir, dass wir das jetzt nochmal ausrufen dürfen, dass du uns segnest. Und dann spüren wir wieder, dass du an die Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder denkst. Dass das auf deinem Herzen ist. Und so wollen wir mit diesen Gedanken nach Hause gehen. Und Heiliger Geist, erinnere uns, dass wir vielleicht 30 Sekunden am Tag finden, um für unsere Gemeindefamilie zu beten. Amen.